Unit to all, radio check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Etwa 40 Kilometer von Potsdam entfernt kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen.
Der Waldbrand bei Treuenbrietzen in Brandenburg hat nach Angaben der Feuerwehr am Samstag bereits ein Ausmaß von rund 60 Hektar.
Die vom Brand betroffene Fläche ist eine Munitionsverdachtsfläche. Das heißt, es ist schwierig, dort Löschfahrzeuge hineinzubringen.
Auch die hohen Temperaturen erschwerten die Löscharbeiten.
Im Einsatz über 1400 Kräfte von Feuerwehr, THW und Polizei. Dazu Hubschrauber.
Das waren Ausschnitte aus den Nachrichten über den verheerenden Waldbrand am Wochenende um den 20. Juni in Beelitz in Brandenburg, etwa 50 Kilometer von Berlin entfernt. Rund 70 Soldatinnen und Soldaten wurden nach einem Amtshilfegesuch zur Brandbekämpfung entsandt. Pionierpanzer, Löschfahrzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz. Und um die geht es heute. Wir möchten uns nämlich dem Thema Löschen aus der Luft widmen. Ich bin Oberleutnant Patrick Enzle von der Redaktion der Bundeswehr. Und ich spreche heute mit Hauptmann Jonas Happe. Er ist Pilot im Transporthubschrauberregiment 30 und war mit dem NH90 bei den Löscharbeiten beteiligt. Ich grüße Sie, Herr Hauptmann.
Hallo, guten Tag, ich freue mich.
Ja, Grundvoraussetzung für den Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Zum Beispiel nach einer Katastrophe wie die Flut im Ahrtal oder jetzt der Waldbrand ist immer ein Amtshilfegesuch. Also die Bitte von Ländern oder Kommunen um Hilfe der Bundeswehr. Ja, wie ist das in Ihrem Fall abgelaufen?
Genau, ist genauso wie Sie sagen. Im Endeffekt, der Auftrag der Bundeswehr ist, das Land nach außen zu verteidigen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir nicht einfach so unsere Kräfte und Mittel im Inland einsetzen können. Es sei denn, es gibt beispielsweise einen Amtshilfeantrag. Da steht im Grundgesetz, dass alle Behörden des Bundes und der Länder sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe leisten können. Die Bundeswehr gehört zu diesen Behörden. Und dementsprechend gebietet uns das eine rechtliche Grundlage, unsere Kräfte und Mittel auch im Inland einzusetzen. Wie lief das bei uns im Endeffekt ab? Wir wurden alarmiert. Das bedeutet, in die Kaserne haben wir einen wachhabenden Offizier, der bekommt einen Alarmbefehl, leitet das an den Offizier der Führungsbereitschaft weiter. Und der ist im Endeffekt dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass wir einsatzbereit sind. Was bedeutet das? In unserem Fall war es ja ein Sonntagnachmittag. Der greift zum Handy. Es gab ja keine scharfe Bereitschaft für irgendwelche Besatzungen, sondern es kam ja wirklich aus dem Nichts und versucht dann, die Besatzungen und die Dienste, die für den Flugbetrieb notwendig sind, zu erreichen. Das bedeutet natürlich, dass die angerufenen Personen natürlich erstens ans Handy gehen müssen, erreichbar sein müssen, dass diese, gerade die Piloten und Bordmechaniker, auch flugfähig sein müssen. Das heißt, keine Medikamente genommen und bisher noch keinen Alkohol getrunken. An einem späten Sonntagnachmittag kann das schon mal vorkommen. Genau, um dann eben die Besatzung für den bevorstehenden Einsatz zu stellen.
Wo waren Sie an dem besagten Sonntag? Hat man Sie leichter erreicht?
Ja, mich hat man auch nicht sofort erreicht. Ich bin nicht direkt ans Handy gegangen. Meine Partnerin hatte Notdienst und ich war mit unserem einjährigen Kind allein zu Hause. Wurde dann gefragt, ob ich bereit wäre. Ich habe das kurz mit der Familie abgesprochen, konnte dann meinen Sohn zur Oma bringen und bin dann von dort aus direkt weiter in die Kaserne gefahren.
Ja, wie ging denn der Einsatz für Sie dann weiter? Haben Sie dann unmittelbar die Hubschrauber gleich scharf gemacht?
Ja und nein. Also für mich persönlich ging es in etwa um 15 Uhr los. Ich war roundabout 16 Uhr in der Kaserne. Mein primärer Auftrag lag dann erstmal darin, das rein Fliegerische vorzubereiten. Das heißt, erstmal eine Streckenberechnung zu machen, wie lange brauchen wir bis dorthin, die Route zu planen. Wir wurden vorstationiert nach Holzdorf, das ist ja ein Luftwaffenstandort, wo auch der Hubschrauber CH-53 stationiert ist, wo wir eben im Endeffekt auf die Infrastruktur zurückgreifen können, dort Tanker haben, die Hubschrauber abstellen können, auch Unterkünfte haben. Dann brauchen wir vor jedem Flug eine Flugberatung, müssen einen Flugplan aufgeben und eine Wetterberatung. Und die sind natürlich in unserem Regiment hier in Niederstetten auch am Sonntag nicht im Dienst, sondern müssen auch erst in den Dienst gerufen werden oder geht dann über andere Stellen. Und um diese ganzen Sachen habe ich mich persönlich gekümmert, während natürlich ganz andere Stellen, wie zum Beispiel Technik, auch in den Dienst gerufen wurde und erstmal grundsätzlich die Hubschrauber zur Verfügung gestellt hat.
Ja, jetzt müssen wir für die Hörerinnen und Hörer erklären, Niederstetten ist ja in Baden-Württemberg. Holzdorf ist oben in Brandenburg. Das ist also für Sie ein ganz schönes Stückchen, erstmal dahin zu kommen, ne?
Ja, das ist richtig. Also reine Flugzeit sind es knapp 2 Stunden. Also es geht. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir aus dem Transporthubschrauberregiment 30 mit 2 N90 dafür im Einsatz waren, hatten aber auch noch Unterstützung aus dem Regiment 10 aus Fassberg, auch ein N90-Verband, der ebenfalls mit 2 N90 unterstützt hat, und ein weiterer N90 aus dem Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg, sodass wir am Ende des Tages am Sonntagabend mit 5 N90 in Holzdorf waren.
Früher waren Waldbrände ja eher die Seltenheit, heute ist durch den Klimawandel leider schon jährlich damit zu rechnen. Stellt sich Ihr Transporthubschrauberregiment in den Sommermonaten eigentlich auf mögliche Einsätze schon ein?
Also da würde ich sagen ja und nein. Einerseits stellen wir uns darauf ein, insofern als dass wir das Feuerlöschen grundsätzlich mit den Besatzungen üben, um dafür gewappnet zu sein. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass das keinen Schwerpunkt hat. Wir sind mit unserem Regiment im Einsatz, zurzeit in Mali, sind letztes Jahr aus Afghanistan gekommen, sind zurzeit Teil der VGTF, die als NATO-Speerspitze ja bekannt ist, als Teil der NATO-Response-Force. Und ich sag mal, all diese Aufgaben binden natürlich wahnsinnig Personal und Material, sodass man es sich nicht leisten kann, zu sagen, wir warten jetzt auf einen Waldbrand und sind dafür bereit. Dafür ist einfach keine Kapazität da. Das muss dann schlichtweg, wie es auch jetzt gelaufen ist, spontan laufen und geguckt werden, wer ist verfügbar, wie viel Material ist da, was können wir in dem Moment leisten, wo es passiert.
Ja, das klingt nach jeder Menge Arbeit. Ist das jetzt dieser Löscheinsatz Routine für Sie?
Also von Routine kann man in so einem Fall natürlich nicht sprechen. Man fliegt ja los, man weiß natürlich gar nicht, was einem da vor Ort erwartet, wie der Einsatz ablaufen wird. Man ist schlichtweg gespannt darauf, was einen erwartet, und schaut dann, was passiert. Allerdings ist man während der Vorbereitung so beschäftigt und generell während des Fliegens, dass man eigentlich gar nicht so viel Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen.
Das kann ich mir vorstellen. Es ging ja auch wirklich hauruck bei Ihnen. Ja, wie läuft denn so ein Löschflug bei Ihnen denn genau ab?
Zum Ablauf des Fluges. Holzdorf ist ca. 20 Minuten entfernt von dem Ort des Geschehens. Es ist aber so, dass wir im Endeffekt nur noch zum Tanken nach Holzdorf zurückkommen. Das heißt, wir nehmen unseren Bambi-Bucket. Das ist im Endeffekt der Behälter, der unter dem Hubschrauber hängt und mit dem wir Wasser aufnehmen können, mit. Haben aufgrund der zuvorgehenden Kartenerkundungen schon Seen ausfindig gemacht, wo wir Wasser aufnehmen können, und haben dann, man kann sich vorstellen, eine Art Shuttle-Verkehr eingerichtet vor Ort mit den 5 Hubschraubern, dass wir, man kann sich fast vorstellen wie eine Drehscheibe, im Endeffekt von Wasseraufnahme zum Wasserablausen in einem rotierenden System geflogen sind, nacheinander, um so die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Denn die Entfernung zwischen den Brandherden und dem See, wo wir das Wasser aufgenommen haben, das waren ca. 3 bis 4 Kilometer. Das heißt, die hat man flugtechnisch ziemlich schnell erreicht und kann dementsprechend sehr effizient arbeiten.
Das heißt, so eine einzige Löschmission oder ein Löschflug geht ja auch nur dann letztlich ein paar Minuten, oder?
Ja, genau, in dem Fall schon. Also sag mal, von Wasser aufnehmen bis zum Wasser ablassen waren das im Durchschnitt, schätze ich, 5 bis 7 Minuten.
Ja, okay. Wie viele Liter haben Sie denn in Ihrem Bambi-Bucket, also Ihrem Löschbehälter unten an Ihrem Hubschrauber dranhängen?
Da passen 2000 Liter Wasser rein.
Okay. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie haben 5 Hubschrauber, 2000 Liter und dann einen örtlichen Tümpel, ist der denn nicht irgendwann mal leer?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. In dem Fall waren wir an dem großen Sediner See, und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Gewässer. Dementsprechend konnte man da kein Leergehen des Gewässers beobachten, weil der wirklich ausreichend groß war und von dem Faktor her wirklich keine Einschränkung mit sich gebracht hat.
Wasser war nicht der limitierende Faktor. Reden wir um äußere Faktoren. Ein Brand ist nicht ganz ungefährlich. Was für Gefahren stellen sich denn dort für Sie als Pilot?
Ja, es sind zahlreiche Faktoren, die jetzt mit ins Spiel kommen, die man jetzt bei einem normalen Standardflug nicht hat. Das ist zum einen natürlich die Wasseraufnahme, denn schlichtweg schwebt man für kurze Zeit über Wasser. Sollte da irgendwas passieren, hat man im Zweifelsfall nur noch Wasser unter sich und ich sag mal, kein Notlandefeld, kein Feld, wo man ohne Hindernisse einfach mal notlanden könnte. Das ist die erste Gefahr. Die zweite Gefahr ist natürlich beim Ablassen des Wassers über den Brandherden, muss man natürlich die Situation analysieren. Wie stark ist das Feuer? Wie viel Rauch entwickelt sich? Wie viel Hitze gibt das alles ab? Ne? Das muss ich analysieren und dementsprechend auswerten, wie ich meine Anflüge strukturiere und das Wasser dann letztendlich ablasse. Und beim Wasserablassen in diesem Fall, wenn ein Wald brennt, ne, wie der Name schon sagt, hat man natürlich auch nur Wald unter sich. Sollte da etwas passieren, ist es in puncto Notlandemöglichkeit, ja, sieht es auch nicht gut aus. Ne?
Jetzt sind Sie allerdings nicht ganz alleine, der auf Gefahren, ich sag mal wie Strommasten, hohe Bäume aufpasst, sondern Sie kriegen da ja auch Unterstützung.
Genau, das ist der Bordmechaniker hinten drin. Das ist, ich sag mal, die Zusammenarbeit mit dem ist bei solchen Einsätzen wirklich enorm wichtig. Denn ich als Pilot sehe überhaupt nichts davon, was ich unten am Hubschrauber dranhängen habe. Das heißt, er gibt mir Höheninformationen, sagt mir, wie hoch der Behälter noch über dem höchsten Hindernis in unserem Flugweg ist. Sowohl bei Aufnahme des Wassers, sagt er mir, wann der Behälter ins Wasser eintunkt, wann ich aufhören soll zu sinken, wann ich meine Geschwindigkeit reduzieren muss, und spricht mich dann auch über den Feuerherd, den ich bekämpfen möchte, ab ein, weil er es besser sieht und auch die Höhe dann besser einschätzen kann. Dementsprechend bin ich als Pilot in diesen Phasen total abhängig von dem, was mir der Bordmechaniker sagt, und dementsprechend ist die Zusammenarbeit mit dem natürlich enorm wichtig.
Jetzt sind es ja auch manchmal nicht große Riesenwaldbrände, wie man sich das vorstellt, eine Feuerwand, sondern wie jetzt im Fall von Brandenburg auch mal so kleine Glutnester, die jetzt nicht ganz so einfach von der Luft zu bekämpfen sind. Ging bei Ihnen auch mal was daneben? Können Sie da aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, das ist sicherlich ging da was daneben. Ich denke gerade, das war auch die Schwierigkeit, denn unser primärer Auftrag lag auch daran, diese Glutnester und diese Wurzelbrände zu bekämpfen, die natürlich inmitten des Waldes sind, wo die Feuerwehr mit Fahrzeugen nicht hinkommt. Und um die wirklich auszumachen, ist es manchmal schwierig. Man hat teilweise nur leichte Rauchfahnen gesehen und konnte es erahnen. Und dann versucht man, das Wasser da abzulassen, wo man es vermutet. Ob man dann am Ende des Tages da was getroffen hat oder nicht, kann man tatsächlich nicht immer auswerten. Aber ich bin mir sicher, nicht jedes Wasserablassen hat auch sein Ziel getroffen. So ehrlich muss man sein.
Das glaube ich auch. Jetzt kriegen Sie aber auch, ich habe es gerade schon angesprochen, Hilfe vom Boden. Das heißt also, Sie stehen in ganz engem Kontakt mit den Rettungskräften am Boden. Ich nehme mal an, die Feuerwehr, die Ihnen dann auch, sage ich mal, Ziele von oben nennt, oder?
Genau, wir hatten einen Koordinator am Boden, der auch Soldat war, der im Endeffekt mit den zivilen Hilfs- und Rettungskräften im engen Kontakt stand und im Endeffekt die Lage für uns aufgearbeitet hat, damit wir in der Luft einfach nur noch einen Ansprechpartner haben, der uns Koordinaten gibt, wo wir das Wasser ablassen sollen. Denn wir sind so beschäftigt im Hubschrauber selbst, dass wir selbst nicht mit den verschiedenen Einheiten funken können. Da sind die Kapazitäten nicht dafür da. Dann kriegen wir von denen Koordinaten, ist natürlich auch manchmal ein bisschen vage, wo im Endeffekt Brandnester vermutet werden, bei denen sie nicht drankommen, und müssen dann am Ende des Tages selbst entscheiden, wo wir das Wasser ablassen. Denn ich denke, in diesen Situationen können wir das von oben am besten beurteilen. Dann sehen wir, da brennt es, auch wenn das ein bisschen rechts der Koordinate beispielsweise ist. Und natürlich lassen wir das Wasser dann nicht stumpf auf die vorgegebene Koordinate ab, sondern versuchen es schon da ins Ziel zu bringen, wo es dann am Ende des Tages auch Sinn macht.
Am Boden haben sich ja teilweise dramatische Szenen abgespielt. Ganze Viertel wurden evakuiert. Was sieht man denn da von oben aus der Luft?
Also natürlich von solchen Maßnahmen bekommen wir gar nichts mit, dass Viertel evakuiert werden. Wir sind sehr fokussiert darauf, schlichtweg unsere Verfahren abzuarbeiten, sicher zu fliegen und wirklich darauf zu achten, wo können wir die größten Brandnester erkennen, um dort das Wasser ins Ziel zu bekommen. Das war jetzt gerade nach dem Regen natürlich schwierig, da hat man nur leichten Rauch gesehen, man hat aber gemerkt, der Folgetag war schon wieder wärmer, da hat man die Rauchfahnen dann doch deutlich schneller erkannt, was beeindruckend war, denn es hatte wirklich stark geregnet und der Regen hat es nicht geschafft, wirklich alles zu löschen, und dann versucht man natürlich anhand der Rauchfahnen, die rauskommen, die letzten Glutnester zu bekämpfen.
Ich habe es am Anfang von dem Podcast schon gesagt, es war Ihr erster Einsatz. Gab es jetzt etwas, mit dem Sie überhaupt nicht gerechnet haben?
Ich fand es tatsächlich überraschend, bereits bei der Ankunft in Holzdorf, und Holzdorf ist ja wirklich nicht gerade um die Ecke von Beelitz, und man hat wirklich einen ganz intensiven Rauchgeruch in der Luft schon gehabt. War fast ein bisschen so, als würden alle drumherum grillen, und man wusste wirklich, das kommt von dem Waldbrand. Und das fand ich tatsächlich fast schon schockierend, weil man direkt gemerkt hat, wow, da brennt wirklich was, und zwar nichts Kleines, sondern wirklich großflächig. Und das Zweite war, was mich wirklich überrascht hat, man ist ja so in seinem Arbeiten drin und im Fliegen, dass man sehr fokussiert ist und man denkt, die armen Menschen drumherum, gerade am Abend, wenn man den Tag nochmal reflektiert, möchte man ja nicht tauschen und hat auch gewisserweise Mitleid. Und wir haben am See, wo wir das Wasser aufgenommen haben, immer wieder viele Zivilisten an einem kleinen Strandabschnitt gesehen, die tatsächlich ein großes Danke in den Strand geschrieben haben und uns immer zugewunken haben. Und damit habe ich persönlich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte immer, die haben andere Sorgen und keine Zeit, sich bei uns zu bedanken. Aber das war natürlich eine unglaubliche Form der Wertschätzung, die mich überrascht hat und natürlich auch sehr glücklich gemacht hat.
Ja, schöne Geschichte, ja. Herr Hauptmann, ich bin Ihnen unfassbar dankbar, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Besatzung weiterhin viel Erfolg bei den Missionen.
Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute.
Dankeschön. Und auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, die fleißig unseren Funkkreis hören. Wenn ihr selbst Themenvorschläge habt, könnt ihr diese gerne an redaktion.bw-podcast@bundeswehr.org schicken. Ich bin Oberleutnant Patrick Enzle und melde mich aus dem Funkkreis ab.